Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in den Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Amen.
So gib uns Worte für unser Herz. Amen. Ihr Lieben, wie ging euch das eben mit dem Text, als ihr die Geschichte gehört habt? Waren das Worte, die euch berührt haben, oder habt ihr auch innerlich gedacht, das ist ja ungerecht? Ich glaube, alle, die mindestens Eltern sind, die kennen solche Diskussionen, oder? Der hat immer mehr Pudding als ich. Kennt ihr das? Ich habe meine Kinder, als sie kleiner waren, ein bisschen provoziert immer und habe gesagt: Wieso müssen denn alle gleich viel Pudding haben? Ich bin doch viel größer als ihr. Da muss ich doch viel mehr Pudding bekommen. Ging ein bisschen nach hinten los, weil die beste Ehefrau von allen dann sagte: Ja, es geht auch darum, wer das abkann, sozusagen, die Menge Pudding zu essen. Okay. Also, was ist gerecht, wenn jeder das Gleiche kriegt wie beim Pudding? Oder hier ist es doch der Fall: Jeder kriegt dieselbe Menge Geld. Ein Silberdenar. Und doch finden die, die früher angefangen haben, das ist ungerecht. Wer mehr arbeitet, muss auch mehr bekommen. Das ist doch gerecht. Jetzt ist ganz schön, dass die Konfirmanden heute fast alle draußen sind. Fast alle, ihr müsst ein bisschen gucken, weil da kann ich ein bisschen vom Leder ziehen. Ich behandle diese Geschichte nämlich immer mit den Konfirmanden, nicht mit euren K4-Lern, die jetzt angefangen haben, sondern mit den Großen. Unter diesem Thema, ne, Leistung und Gnade. Und tatsächlich empfinden die allermeisten das tatsächlich als ungerecht. Nun gebe ich Ihnen extra ein Stück, sage ich mal, ich nenne das eine emotionale Argumentationshilfe. Das heißt, ich zeige Ihnen vor einen Film mit einem Vater, der voll auf diesem Leistungstrip ist. Da schreibt der Sohn eine 2+ und der Vater guckt sich an und sagt: Ja, ganz schön. Aber in Mathe erwarte ich mindestens dieselbe Leistung. Und er weiß genau, der Sohn ist in Mathe nicht so dolle. Ja. So. Und dann kommt der Sohn nach Hause, die nächste Szene dann, mit einer 4- in Mathe. Und dann rastet er aus und sagt: Ferien, das wirklich wörtlich, das kannst du dir abschminken. Ja, aber ne, muss ich doch auch mal, was muss man denn, ne, dich ausruhen, was, nein, Party machen, nix, mir schenkt auch keiner was. Also der kommt richtig unsympathisch rüber. Und dann lasse ich die Konfirmanden diskutieren, ja, mit dem Weinbergbesitzer. Also eine Rolle in dieser Diskussion ist der Weinbergbesitzer, nach diesem alle dasselbe gekriegt. Und einer ist dieser Vater. Ja. Und eigentlich müssen sie emotional wissen, das ist nicht in Ordnung. Aber ich merke, es fällt ihnen doch trotzdem total schwer, weil, ne, irgendwie scheint es innen drin zu sein, eigentlich ist es ungerecht. Also der Weinbergbesitzer hat eine schwere Rolle, der die spielen muss. Da habe ich in den letzten beiden Jahren angefangen, denen noch etwas mehr Argumentationshilfe zu geben und habe ihnen erklärt, dieser Silberdenar, dieser Silbergroschen, den sie kriegen, das ist der übliche Tageslohn für einen Tagelöhner. Und den brauchen die auch. Man bekam Tag für Tag sein Geld als so Tagelöhner. Und wer das nicht hatte, da hat dann teilweise die Familie am nächsten Tag nichts zu essen gehabt. Ja. Das war das, was sie brauchten. Und dann kann der Weinbesitzer auch so argumentieren, ich gebe doch denen das, was sie zum Leben brauchen. Es wird deutlich, dass hier zwei Verständnisse von Gerechtigkeit aufeinandertreffen. Ja, und zwar aufeinander prallen fast. Nämlich das erste Verständnis, gerecht ist jeder nach seinen Leistungen. Das ist gerecht. Wer mehr arbeitet, bekommt auch mehr. Und das gilt auch im Negativen. Ne? Bei einer Strafe gilt das auch so. Gerecht ist, wenn der die schwerere Straftat begangen hat, mehr die härtere Strafe bekommt. Das zweite Verständnis von Gerechtigkeit ist, jeder nach seinen Bedürfnissen oder Verhältnissen. Ja? Das ist ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Ja? Und verrückt ist, dass in unserer Gesellschaft, oder nicht verrückt, es ist ein Stück einsichtig, dass in unserer Gesellschaft beide Verständnisse von Gerechtigkeit nebeneinander stehen. Ist so. Wir sind natürlich eine Leistungsgesellschaft, ne? Und das ist so. Wer mehr arbeitet, kriegt in der Regel mehr. Aber wir haben auch das andere. Wir haben ein Mindestlohn, zwar erst seit ein paar Jahren, aber den haben wir immerhin. Ne? Um deutlich zu machen, ne, jeder muss auch ein Mindestmaß verdienen, sonst kann er nicht leben. Auch wenn er tatsächlich nicht so viel geleistet hat oder seine Leistung nicht so bezahlt wird. Das ist ja auch mal eine Frage, wie die Bezahlung gerecht ist. Und wir haben natürlich schon seit vielen Jahrzehnten eine Sozialhilfe, egal wie man sie nennt, ob Hartz IV oder sonst wie. Ne? Um deutlich zu machen, jeder, auch der nicht so viel leisten kann, ne, muss ein Mindestmaß bekommen. Und das ist tatsächlich das zweite Verständnis von Gerechtigkeit. Und das haben wir auch bei Strafen. Natürlich werden härtere Vergehen härter bestraft, aber wir berücksichtigen auch die Umstände. Ne, Jugendliche werden für dieselbe Straftat weniger hart bestraft. Im Strafmaß oder auch tatsächlich, dass man andere Strafen sucht. Und ich unterstütze das gerne. Ich habe immer wieder gerne einen Sozialstundenmenschen hier, weil mir das wichtig ist, dass Menschen, ich finde es sinnvoll, dass sie ihre Strafe abarbeiten, als dass sie dann Wochenende im Jugendknast verbringen. Das hat, glaube ich, noch niemand wirklich geholfen. Und ne, es gibt andere Bereiche, wo das auch so ist. Ja, wir haben einen Parkplatz für den Chef, wobei noch die Frage ist, ob er wirklich mehr leistet. Und wir haben aber genauso einen Parkplatz für Behinderte. Weil da klar ist, ne, die brauchen es auch, dass sie tatsächlich näher es zum Eingang haben. Und so weiter. Ja. Beides nebeneinander. Beides steht nebeneinander. Aber das zweite Verständnis von Gerechtigkeit hat es immer schwerer. Nicht nur bei unseren Konfirmanden. Da werden immer wieder Unterstützungsleistungen in Frage gestellt. Wird der Sozialneid geschürt? Die sollen gefälligst arbeiten. Oder bei Behinderten, da wird es wenig in Frage gestellt, aber da kommt es so indirekt, ne, dass wir tatsächlich Diskussionen schon hatten über die Frage, ne, der möglichen Abtreibung von, ne, wenn eine Behinderung droht oder diagnostiziert wird. Und das nicht nur mit dem Wohl der Eltern argumentiert wird, sondern mit der Belastung für die Gesellschaft. Ja, da wird was in Frage gestellt. Warum hat es dieses andere Verständnis von Gerechtigkeit, jeder nach seinen Bedürfnissen, und das ist in unserem Grundgesetz angelegt, ja, der Gleichheitsgrundsatz, das steht in der Ausführung, das heißt auch, dass Ungleiches auch ungleich behandelt werden darf. Ja, also das sagen jeder nach seinen Bedürfnissen. Warum ist trotzdem dieses Leistungsdenken so fest in uns verankert? Verrückt, weil wir doch eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten dabei sind, das in Frage zu stellen, dieses Leistungsdenken. Wir reden doch seit Jahren von dieser Life-Work-Balance. Arbeit und das Leben, das schöne Leben muss doch in einer Ausgeglichenheit sein. Und doch machen wir sozusagen die Life-Balance uns selbst kaputt, weil wir unserer Freizeit mindestens genauso wieder, es reicht ja nicht, dass wir auf der Arbeit sozusagen das Beste geben und ne, top sind, sondern wir müssen ja auch in unserer Freizeit mindestens ja auch den Marathon unter 4 Stunden laufen. Und ich habe es gerade jetzt gelesen, mal wieder beim Arzt, dass warum Frauen gerade so oft in Burnout-Fallen tappen. Und nicht, weil sie psychisch labiler sind, sondern weil wir da trotz aller ne, Geschichten mit, es immer noch so ist, dass Frauen in der Regel in dieser 2- bis 3-fach Rolle sind. Und sie nicht nur im Beruf ihren Frau oder besser ihren Mann stehen müssen, sondern auch noch, so stand es in diesem Artikel, eben noch auf jeden Fall auch den Geburtstagskuchen selbst backen müssen und dann, wenn auch, dann in mit Glitzer und vegan. Und eine halbe Stunde später müssen sie auch aussehen wie Germany's Next Topmodel. Leistungsdenken, bis es nicht mehr geht. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen um uns her geprägt sind von solchem Leistungsdenken. Und das entdecke ich bei mir auch. Weil es zu tun hat mit mir selbst etwas zeigen, dass es mit Selbstrechtfertigung zu tun hat. Ich will mir beweisen, wer ich bin und was ich kann. Schwierig wird es, wenn sich das auch auf den Glauben überträgt. Und da sind wir bei dieser Geschichte. Dass wir sagen, Gott muss das doch sehen, was ich hier alles mache, was ich alles Gutes tue. Das muss er doch wertschätzen und er muss doch wahrnehmen, dass ich mich doch viel mehr engagiere als die nur an sich denken. Aber der Clou dieser Geschichte ist ja, dass Jesus sie erzählt, um genau dieses Denken auf den Kopf zu stellen. Ja, er stellt es auf den Kopf und er stellt es in Frage. Der Weinbergbesitzer, er steht ja eindeutig für Gott. Und er nimmt doch sehr wohl wahr, dass die anderen, was sie alle geleistet haben. Ja. Er ist für sie da und er zahlt ihnen das, was er mit ihnen vereinbart hat. Morgens haben sie nicht gemeckert. Das war der übliche Lohn. Waren sie zufrieden. Aber er zahlt eben auch den anderen diesen Lohn. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Leistungen, sondern nach dem, was wir brauchen. Weil seine Güte uns allen gilt. Er ist genauso für die anderen da. Es wird in dieser Geschichte nicht gesagt, warum die eigentlich weniger arbeiten. Ja? Es ist nicht gesagt, ob tatsächlich, er nur ein paar Leute geholt hat und die anderen da wirklich enttäuscht dastanden oder ob die anderen, die erst später, ob die tatsächlich morgens verpennt haben und da einfach noch nicht da waren morgens. Ne? Dann müsste man sagen, dann doch wohl zu Recht. Aber dieses Kriterium, oder dann wäre es doch erst recht ungerecht, wenn die verschlafen haben und trotzdem dasselbe kriegen oder den halben Morgen Faulenz. Aber das ist alles kein Kriterium. Ja? Ist nicht die Frage in der Geschichte. Das ist provozierend für unser Empfinden, glaube ich. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Leistungen. Wir können Gott nicht beeindrucken. Weil wir alle mit unseren Leistungen, egal ob die auf der Arbeit oder die für die Gesellschaft oder die frommen Leistungen, dass wir bei ihnen damit nicht punkten können. Wir können ihn nicht beeindrucken. Ja? Sondern es ist seine Liebe, die uns gilt, so wie wir sind. Mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Begrenzungen und Behinderungen. Es ist Gnade, dass er für uns da ist. Gnade. Und diese Gnade will uns nicht nur den Stress nehmen, immer uns selbst was beweisen zu müssen. Sie will uns auch diesen Stress nehmen, wie wir auf den anderen schauen. Ja? Neidisch, was der hat und haben die das verdient, die das kriegen. Ja? Was schaust du so scheel, sagt er hier. Also beklagst du dich über die Güte Gottes? Wie wirkt sich diese Gnade aus in unserem Leben und Denken und darüber hinaus? Tatsächlich hat unser Sozialstaatsgedanke seine Wurzeln unter anderem in dieser Geschichte. Ja, wir sind mit unserem Sozialstaat, verwurzeln wir ganz tief im Christentum und in diesem Denken. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Und soweit wir die Geschichte nachvollziehen können, dass wir tatsächlich so war, dass mindestens das ganze Mittelalter hindurch, seit im Grunde Kirche wirklich eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft gespielt hat, war immer sozusagen, in der Regel waren es die Klöster, waren die Orte, wo an denen sozusagen für die, die sonst durchs Raster gefallen wären, da war man für die da. Für die Kranken, für die Behinderten, für die Armen. Ja, war das die Aufgabe der Klöster, sich um die zu kümmern. Problematisch wurde es, als die wegfielen mit der Reformation. Da wurden die reihenweise zugemacht. Und da mussten sich tatsächlich die Reformatoren was Neues einfallen lassen. Und das ist schön, weil ich das nicht nur in meinem Kirchengeschichte lernen musste, die Leißniger Kastenordnung, sondern eine gute Studienfreundin von mir ist Pastorin in Leißnig, ein Ort südlich von Leipzig. Und da gibt es tatsächlich noch diesen Leißniger Kasten, wirklich eine 500 Jahre alte Holzkiste, wo man dann tatsächlich ganz wortwörtlich Geld gesammelt hat in diesem Kasten. Geld sozusagen, was reinkam im Gottesdienst, aber auch mit kommunale Mittel flossen da ein. Und aus diesem Kasten, und da gibt es eine Ordnung, die ist heute im Archiv, aber die Kopie hängt da noch in Leißnig, in dieser Ordnung steht genau drin, was mit dem Geld passiert. Also dass es die erste Form von Sozialhilfe war. Ja, dass genau festgelegt wurde, dass welche dafür bezahlt wurden, auch bestimmte Gehälter wurden daraus bezahlt für Armenfürsorger und so weiter. Das ist sozusagen die Grundlage unserer Sozialhilfe. Aber das ist kein Automatismus. In unserer Geschichte ist das so gelaufen. Wir entdecken zum Beispiel in anderen Gesellschaften, am typischsten in den USA, die sind ja auch, da gibt es auch viele fromme Christen, aber trotzdem tickt der Staat da völlig anders und die Gesellschaft. Ja. Da ist es so, dass es diesen Sozialstaatsgedanken überhaupt nicht so ausgeprägt gibt. Und zwar nicht erst seit Trump nicht gibt, ja. Sondern das ist eigentlich, da gibt es auch ganz viele soziale Initiativen, aber sind in der Regel sind die fast alle eher Initiativen von Kirchengemeinden und privaten Organisationen. Und da ist es tatsächlich ganz üblich, wie hier Firmen eben GWD und Fußball und sonst was sponsern. So hat jede Firma, die was auf sich hält, hat ihr Sozialprojekt. Davon hat Andreas mal profitiert, ne? Weil er mal zu einer Firma gehörte, die zu einem amerikanischen Konzern gehörte, die zwar auch ihre amerikanische Art hatten, Hire and Fire und so, ne? Alles nicht so sozial, aber sie hat natürlich ihr Sozialprojekt, ne? Und haben dann Andreas Aufenthalt in Äthiopien da deutlich mit unterstützt, ne? Weil sie das dann auf ihre Fahnen schreiben konnten. Ne? Da mussten auch ordentlich Fotos rüberkommen. Ja, genau. Also nichts dagegen, das ist einfach ein anderes System, wo man sagt, das ist tatsächlich anders. Ja, es gibt keinen Automatismus, aber es gibt unterschiedliche Arten, wie es Konsequenzen hat, diese Gedanken für eine Gesellschaft. Man kann also darüber diskutieren, welche gesellschaftliche Form die angemessenere ist. Allerdings schief wird es, wenn man diesen Sozialstaatsgedanke rüberträgt auf den Glauben. Wenn man also deutlich macht, wir haben doch einen Anspruch darauf, ja, dass Gott für uns da ist. Ja. Im Glauben muss ich doch eine Garantie haben für persönliches Wohlergehen. Da wird es wirklich schief. Ja, und das macht auch die Geschichte deutlich, wo dieser Weinbergbesitzer hier sagt, das hast du mir doch nicht zu sagen, was ich mache mit meinem Geld. Gottes Güte ist nicht verfügbar. Ja? Die Gnade ist nicht verfügbar, sie ist Geschenk. Und tatsächlich gibt es immer wieder, und gerade in der Seniorenwoche, die wir jetzt hatten, haben wir einen ganz spannenden Vortrag gehört von zwei Menschen, die eben auch als Missionare unterwegs waren, die von den herausfordernden und ganz schweren Situationen in ihrem Einsatz erzählt haben und deutlich gemacht haben, wie gerade diese Situation sie wirklich ihnen die Größe Gottes vor Augen gestellt haben. Wo es eben, ne, aber erstmal hart auf hart ging. Wo wir vielleicht, und das ist tatsächlich etwas, was immer wieder vorkommt, dass wir gerade im Schweren Gottes Güte erfahren. Nicht in einem rund um Kuschelwohlfühl-Glauben. Und doch soll dieser Glaube Auswirkungen haben für mein Verständnis von Arbeit und von Engagement für andere. In diesen Diskussionen mit den Konfirmanden gab es eine Gruppe, ich glaube vor 2 Jahren war es, die, da hatte einer ganz findig, hat gesagt, ja, dann kommen wir jetzt morgen alle erst am Nachmittag. Gut, ne? Dann kommen die alle erst eine Stunde vor Feierabend, wenn sie so all dasselbe kriegen. Interessant, oder? Diese Geschichte ist keine zur Senkung der Arbeitsmoral. Diese Geschichte ist kein Appell für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es geht tatsächlich erstmal um unsere Gottesbeziehung. Und deutlich zu machen, ja, Gottes Güte ist da für alle. Ja, das gilt. Und dann im zweiten Schritt zu fragen, was heißt das? Und was wirft das für ein Licht auf unsere Arbeit? Und da darf ich wissen, dass Gottes auch manchmal uns herausfordern will. Nicht nur manchmal, öfter sogar. Ja. Einen letzten Aspekt möchte ich aber deutlich machen. Worin das deutlich wird, wie sich das verändern kann. Mein Blick für Arbeit und Leistung. Durch seine Gnade. Wir reden ganz oft davon, darum mache ich es heute nur ganz kurz, dass es gut ist, wenn wir nach unseren Gaben arbeiten und nach unseren Fähigkeiten. Ja? Und Gott schenkt seine Gaben, unterschiedliche Begabungen. Und wo das Neue Testament das davon redet, benutzt es ein Wort, das heißt Charisman. Ja? Das heißt, da steckt das Wort Gnade drin. Also diese Gaben sind Gnadengaben, sind Geschenke Gottes. Und darum geht es darum, wenn ich entdecke, was ich für Stärken habe, für Fähigkeiten, geht es nicht einfach nur darum zu sagen, toll, dass ich das habe und mir daraus eben meinen Thron baue und sage, oh, was bin ich toll, was ich da kann. Sondern, dass ich das tatsächlich auch darin Gottes Gnade sehe, er beschenkt mich mit diesen Gaben. Und dann hat das die Konsequenz zu sagen, weil er möchte, dass ich diese Gaben einsetze für diese Welt, für unsere Gesellschaft, für die Gemeinde. Ja? Diese Aussagen, die wir finden in der Bibel, sind natürlich immer auf Gemeinde bezogen, aber gehen immer über Gemeinde hinaus. Ja? Dass es darum geht, dass ich die Gnade Gottes und auch die Gnadengaben nicht für mich habe, sondern dass ich sie einsetze für andere. Ich bringe mich in die Gemeinschaft ein, ob in die Gemeinde oder Gesellschaft oder darüber hinaus. Und so gebe ich meinen Beitrag. Ja? Und andere profitieren davon. Aber eben auch umgekehrt, dass ich erfahre in der Gemeinschaft, da wo es tatsächlich im Sinne Gottes gelebt wird, dass die anderen für mich da sind. Und wir erleben damit, fromm gesprochen, die Gnade Gottes durch sein Leib. Durch das Füreinander-Dasein. Nicht, weil wir perfekt sind und fehlerlos, nein, sondern gerade wo wir bei anderen das erleben, wie, dass wir auch fehlerfreundlich miteinander umgehen können, dass man trotz seiner Schwächen angenommen ist, dass es sowas wie Vergebung gibt. Ja? Da wird die Güte Gottes erfahrbar. Ja, und wo das gilt, dass ich meine Stärken einbringe und wie gesagt erlebe, dass ich mit meinen Schwächen auch getragen bin, da ist ein Stück eine funktionierende Gemeinschaft, wo die von der Gnade und Güte Gottes bestimmt ist. Da wird es konkret in seinen Gaben. Er beschenkt uns, einen durch den anderen. Seine Güte wird erfahrbar. Amen.